erscheinen sie, sonst weinen sie.
Oh mein Gott, den merke ich mir easy.
Kommt mit Men in Black. Kennst du nicht?
Nein, kenne ich nicht.
Hast du Men in Black nicht gesehen?
Nicht wirklich. Ich habe den mal angefangen und glaube ich mittendrin einfach abgebrochen.
Ich habe diesen Film so geliebt. Wie alt war ich denn da? 10? 9?
Ehrlich? 10?
Ja. Wir haben sogar, ich habe letztens Fotos gesehen von mir. Wir haben bei meiner Grundschulabschlussfeier, war es glaube ich.
Getanzt.
Haben wir Men in Black getanzt.
Okay.
Will Smith hat doch den Titelsong zu Men in Black gemacht.
Mhm.
Und dazu gab es eine Choreo mit Aliens und so in dem Video. Und die haben wir auf meiner Grundschulabschlussfeier getanzt. In schwarzen Anzügen und mit Sonnenbrillen.
Geil. Richtig, richtig geil. Erscheinen sie, sonst weinen sie. Lieben wir. Hallo ihr Hübschen und willkommen zurück zu Smalltalk mit mir, Monja, und meiner wundervollen Freundin Isi. Und wir haben jetzt im Vorhinein ein bisschen gesprochen, ein bisschen ist gut, wir haben eigentlich vorher eine Podcast-Folge lang gesprochen und fangen jetzt an zu recorden. Und
ja, das war...
Doch, war nämlich
vielleicht
zu privat.
Nicht die allerklügste.
Ich war dagegen,
Idee.
Leute.
Ja, das auch. Aber ja, zu Recht. Auch viele, viele Dinge, die ich erzählt und gemacht und getan habe, wären nicht geeignet für diesen Podcast. Aber die allgemeineren Dinge, die daraus entstanden sind oder die wir ausdiskutiert haben in der privaten Unterhaltung, die wären schon podcastwürdig gewesen, theoretisch gesehen. Aber gut.
Ja, und ein paar Anteile packen wir jetzt auch hier rein. So ist es. Und Easy?
Ich weiß schon gar nicht mehr, worüber wir genau geredet haben, aber leg los.
Denkst du?
Ja.
Man kann Emotionen kontrollieren. Ich hatte nämlich eine Frage heute. Ich hatte eine anonyme Fragerunde gestellt und da kam die Frage auf, ob man seine Emotionen kontrollieren kann, ob man kontrollieren kann, in wen man sich verliebt. Und was ist deine Meinung dazu?
Also erstmal sind das für mich zwei verschiedene Fragen. Ob man Emotionen kontrollieren kann im Allgemeinen, ist eine andere Frage, als kann ich kontrollieren, in wen ich mich verliebe.
Aber die Person hat das darauf bezogen, du kannst gerne beides beantworten. Ist nur ein Mehrwert.
Okay. Also Emotionen prinzipiell lassen sich nicht kontrollieren, wenn sie da sind. Es lässt sich kontrollieren, wie ich damit umgehe. Und es lässt sich daran arbeiten, wie und warum diese Emotionen überhaupt entstehen. Weil nicht jeder empfindet in der gleichen Situation die gleiche Emotion. Auch Emotionen sind nebst neurologisch und biologisch auch etwas, was wir lernen. Etwas, was entsteht aufgrund unserer Biografie und Prägung und so weiter und so fort. Und ich fühle mich vielleicht von Dingen nicht verletzt und Dinge machen mich nicht traurig, die dich traurig machen würden. Ich kann, wenn es soweit ist, nicht kontrollieren, dass ich jetzt traurig bin. Ich kann meine Trauer akzeptieren und ich kann damit umgehen und so weiter. Aber wenn ich merke, dass ich vielleicht in der Situation gar nicht hätte traurig sein müssen eigentlich, dann kann ich anfangen zu hinterfragen, warum mich das traurig macht. Wenn die Situation eigentlich gar nicht so schlimm ist oder wenn vielleicht eigentlich eine andere Emotion angebrachter gewesen wäre. Das heißt, ich kann mir die Auslöser angucken und wie mein System auf die Idee kommt, dass das jetzt die richtige Emotion ist. Also ich kann schon Einfluss auf die Entstehung meiner Emotionen haben. Das zum Thema Kontrolle, Emotionen im Allgemeinen. Und ansonsten ist es eher die Kontrolle oder das Lernen des Umgangs mit einer Emotion. Ich glaube, dass das der größte Punkt ist. Weil Menschen Emotionen ganz häufig einfach loswerden wollen. Oder gar nicht richtig wissen, was für eine Emotion das überhaupt ist und warum die da ist und wie sie jetzt damit umgehen. Und dann sind wir überfordert und dann versuchen wir uns abzulenken oder wir haben irgendwelche seltsamen Coping-Strategien, die mehr oder weniger destruktiv sind. Oder. Also Emotionen sind ein Riesenthema. Eins meiner Lieblingsthemen. Ich liebe Emotionen. Und zu der zweiten Frage. Zu Emotionen habe ich übrigens auch gleich noch eine Frage an dich.
Mhm.
Erinnere mich dran. Und zu der Frage, kann ich kontrollieren, in wen ich mich verliebe? Jein. Ich glaube, wir können nicht unbedingt kontrollieren, ob wir uns verlieben. Im Sinne von, ich kann meine Biochemie und meine Neurologie nicht einfach so beeinflussen, aber ich kann beeinflussen, ob ich mit dem Feuer spiele oder nicht. Wenn ich weiß, dass ein Mann, in meinem Fall jetzt beispielsweise, für mich nicht der Richtige ist, weil wir haben vielleicht komplett verschiedene Lebensvorstellungen oder eine Situation, in der viele Frauen schon waren, sie lernen jemanden kennen, den sie toll finden, aber der ist noch in einer Beziehung oder der ist verheiratet oder noch nicht geschieden oder es gibt sonst irgendwelche Gründe, weshalb das nicht passen kann gerade. Dann kann ich aus der Situation raus. Wenn ich merke, es ist gefährlich, weil er spricht mich optisch an, es ist irgendwie Chemie zwischen uns, vielleicht ist der super witzig und intelligent und bla 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 und du merkst, es ist jemand, in den könnte ich mich theoretisch gesehen verlieben. Ich möchte aber nicht, weil es nicht passt. Dann kommt die Vernunft normalerweise, die dann sagt, ja, dann spiel halt nicht mit dem Feuer. Dann bring dich nicht in Situationen, die dich dazu führen, dass du dich verlieben kannst. Weil man verliebt sich ja nicht einfach innerhalb von einer Sekunde. Das ist ja was sich aufbaut. Alles davor ist nur Nervensystem und Hormoncocktail.
Dieses Liebe auf den ersten Blick quasi, dieses Verknalltsein auf dem ersten, also im Volksmunde heißt es Liebe auf den ersten Blick.
Ja.
Ich würde sagen, Verknalltsein auf den ersten Blick.
Ja. Das sind Hormone und Nervensystem. Das hat ja mit echten Gefühlen noch nichts zu tun. Du kennst ja den anderen Menschen.
Du projizierst nicht vielleicht super viel auf ihn. Das passiert ja auch ganz oft. Das
hat vielleicht auch noch ein bisschen was mit deinem Immunsystem.
Ja, ja, safe.
Ja, nicht vielleicht. Du musst ja was projizieren, weil du kennst den Menschen nicht. Du kennst seine Optik, du kennst seinen Geruch, du kennst vielleicht drei Sätze, die er gesagt hat. Aber Liebe auf den ersten Blick ist ja keine Liebe. Das ist Hormoncocktail und Nervensystemalarm auf den ersten Blick. Mehr ist es ja nicht.
Wie unromantisch sich das anhört, gell?
Und vielleicht sagt auch deine...
Ja, ist die Wahrheit, ich weiß.
Ja, sorry. Aber wir wissen alle, ich bin sehr pragmatisch.
Romantisch, ja.
Also pragmatisch und romantisch in einem. Pragmatisch. Und sehr realistisch vor allen Dingen. Was ab und zu auch die Romantik killt. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, es kann natürlich auch sein, dass sich das Immunsystem noch einschaltet, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Aber sofern wir keine hormonelle Verhütung zu uns nehmen, erriechen wir uns den passenden Partner zu unserer Genetik. Das macht unser Immunsystem, weil wir evolutionär so intelligente Wesen sind, dass unser Immunsystem das andere Immunsystem erschnuppert und guckt, dass das am besten zueinander passt, dass wenn wir uns fortpflanzen mit dieser anderen Person, die bestmöglichsten, stärksten Kiddies dabei rauskommen. Mit Bomben-Immunsystem. Das heißt also, wenn du zu jemandem sagst, boah, ich kann ihn nicht riechen, dann ist das dein Immunsystem, das sagt, genetisch passen wir zwei gar nicht zusammen. Und wenn du von jemandem den Geruch gar nicht genug kriegen kannst und deine Nase geht so hinterher, weißt du? Und du denkst, oh, dann ist das dein Immunsystem, das sagt, hey, Bombe, das ist ein Match. So. Und das alles spielt natürlich mit rein. Auch bei Liebe in Anführungszeichen auf den ersten Blick. Oder auf den ersten Geruch. Aber wie dem auch sei, ich kann nicht kontrollieren, was meine Gefühle machen, aber wenn ich merke, es ist eine gefährliche Situation, in der theoretisch gesehen Gefühle entstehen könnten, kann ich mich einfach aus der Situation nehmen. Wenn ich keine Situation schaffe, in denen ich mich mehr verlieben kann, werde ich mich auch nicht verlieben. Wir sind nur manchmal leider so doof und so
Trauma-Bond.
Ja. So destruktiv, dass wir, obwohl wir wissen, dass es Quatsch ist, trotzdem drauf eingehen. Uns am Ende bereuen. Und dann sagen, ja, ich kann ja nicht kontrollieren, in wen ich mich verliebe. Doch schon.
Nee, du kannst, nochmal, laut deiner Definition kannst du kontrollieren, ob du dich in Situationen schaffst, in denen du dich verlieben könntest. Das heißt aber, Isi.
Korrekt. Aber du kannst danach aber nicht sagen, ich konnte es ja nicht kontrollieren. Doch konntest du. Weil du wusstest von Anfang an, dass du heiß auf den bist. Und du hast dich, obwohl du wusstest, dass es nicht geht, und nicht passt, aus diversen Gründen, hast du dich trotzdem immer wieder erneut in Situationen gebracht, in denen du wusstest, dass du dich verlieben wirst. Also hättest du es doch kontrollieren können.
Glaubst du, Menschen sind so vernünftig?
Nö. Also einige ja, aber gerade die, denen sowas öfter widerfährt oder die dadurch häufiger Schmerz erfahren, sind die, die logischerweise am wenigsten vernünftig sind. Ich glaube aber auch da kann man
100%
Ursachen für finden. Weil die sind ja nicht, die sind ja nicht blöd. Es ist ja nicht fehlende Intelligenz. Die wissen ja, was sie da machen. Und sie machen es aber trotzdem. Und ganz viele Leute sind in solchen Situationen immer wieder und denen fehlt es auch in anderen Lebensbereichen nicht an Verantwortung oder an Disziplin oder, weißt du, was ich meine? Das sind alles erfolgreiche, bewusste, halbwegs bewusste zumindest, fitte, intelligente Menschen, die aber trotzdem immer wieder in solche Situationen geraten. Und da ist die Frage, warum genau suchst du dir solche Situationen immer wieder aus? Wenn du vorher schon weißt, dass es zum Scheitern verurteilt, warum den Schmerz doch? Warum denkst du dir auch, einmal geht noch?
Weil es sich vertraut anfühlt, weil man den Nerven kitzeln mag, weil man sich vor allem lebendig fühlen möchte. Und dieses Überreizung von allem fühlt sich einfach maximal lebendig an und aufregend und abenteuerlike. Ja.
Das ist so witzig. Für mich ist das Endgegnerstress. Ich kann mit sowas gar nicht.
Aber das ist das, was du oft zu hören bekommst. Wenn du den Paaren sprichst oder woran es auch irgendwie scheitert, noch eine Langzeitbeziehung, dies, das. Und das ist der Grund, dass auch viele Leute sich für Dinge immer wieder entscheiden, die sich vertraut anfühlen. Dieses Gefühl von heiß und dann fallen gelassen werden vielleicht, von Zuneigung und Liebe für eine Gegenleistung, die du erbringen musst, mit einer Bringschuld, dass das alles so kommt. Für und so weiter und so fort. Aber, weißt du, was jetzt, also welche Gedanke mir gerade kommt? Wenn du sagst, man kann nicht kontrollieren, in wen man sich verliebt, man kann aber kontrollieren, ob man sich in Situationen bringt, in denen man sich verliebt. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich mich verlieben möchte, muss ich Situationen schaffen, in denen es möglich ist. Oder was denkst du?
Ja.
Aber easy, das wird ja nicht immer funktionieren. Es wird doch wohl Menschen geben, da kannst du noch so viele Situationen schaffen, die vielleicht intim sind. Und da meine ich jetzt noch nicht mal körperlich, sondern so emotional intim und das und jenes und 36 Fragen hier und das. Und trotzdem passiert nichts auf der Gefühlsebene.
100%. 100%. Ich sage auch nicht, dass du dich, wenn du dich verlieben willst, in jeden verlieben kannst, nur weil du Situationen schaffst, in denen es potenziell möglich ist. Das habe ich nicht gesagt. Das wäre ja Quatsch. Wir können uns nicht einfach in jeden verlieben. Das funktioniert nicht. Wir haben Vorlieben, wir haben Charaktereigenschaften, die wir mögen, wir haben gewisse Dinge, die finden wir anziehend, gewisse Dinge, die finden wir nicht anziehend. Es gibt ja Millionen Dinge, inklusive der ganzen Nervensystemthematik, inklusive von kann ich die Person riechen? Da sind wir wieder beim Thema Immunsystem. Und auch wie matcht's, wie passt unser Humor zusammen? Wie, ja. Also weißt du, was ich meine? Es sind ja super viele Dinge. Ich kann nicht einfach mit irgendwem, nur weil er auf dem Papier theoretisch gesehen gut aussieht und der matcht alle Boxen, ja, und ist super lieb und nett und dies und das und jenes und dann bringe ich mich einfach in Situationen, in denen ich mich theoretisch gesehen verlieben könnte. Wenn ganz viele Dinge nicht passen zwischen uns, dann werde ich mich trotzdem nicht verlieben. Dann wird das vielleicht ein guter Kumpel. Aber ich kann trotzdem mit potenziellen Kandidaten versuchen, Situationen zu schaffen, in denen es potenziell möglich wäre, Nähe zu kreieren, gemeinsame Herausforderungen irgendwie zu meistern. Das muss jetzt noch nicht mal Herausforderungen im Leben sein. Das können auch Sachen wie zusammen so ein Parcourspark oder so. Also wo man zusammen was schafft und meistert und so. So auch Sachen, die in Firmen als Teambuilding-Maßnahmen gemacht werden. Das bringt Menschen näher zusammen.
Ist es dann erzwungen? Ist es dann erzwungen?
Ich kann
es
schon.
Es ist so künstlich hervorge... Weißt du, es ist halt eine sehr, 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 sehr unromantische Art und Weise. Und es gibt ja, ich habe auch letztens mit Easy besprochen, ich habe letztens irgendwo so ein Reel gesehen. Und daran glaube ich nicht, Leute. Diese Überreizung von Nervensystemen, Biochemie und Immunsystem, wie wir jetzt gelernt haben, wurde dann beschrieben in, oh ja, dann du siehst die Person und deine Seele erkennt ihre Seele wieder. Und da ist instant ein Spark der Chemie und der absoluten Ekstase. Und ich glaube, das ist das eine Extrem, ne? Und ich weiß halt nicht, ob ich finde jemanden gut und mag ihn und es oder sie und potenziell im, aus meinem Kopf heraus, ne, das ist ja sehr verstandesgesteuert an der Stelle, aus dem Kopf heraus finde ich den gut und I like und es wäre toll, wenn ich mich in den verlieben würde, dann wird alles passen. Okay, wie schaffe ich jetzt Situationen, dass es klappt? Auf dem Papier, nur checklistenmäßig.
Ja, aber ich weiß doch, worauf ich stehe und was mir wichtig ist.
Du, was du glaubst, was dir gefällt und was du glaubst, was du gerne hättest. Basierend auf deinen Erfahrungen und auf deinen Nicht-Erfahrungen und auf deinen Fantasien.
Ja. Ja, aber es gibt ja auch Dinge, die kannst du nicht beeinflussen, wie zum Beispiel die Chemie und den Geruch. Ich sage jetzt nicht, such dir jemanden, der auf dem Papier gut aussieht, den du optisch nicht ansprechend findest und dessen Geruch du nicht leiden kannst und bring dich in Situationen, in denen du dich theoretisch gesehen verlieben könntest. Das ist nicht, was ich gesagt habe. Was ich meine ist, dir gefällt jemand sowieso. Und dann kannst du aber immer noch hingehen und entweder Situationen schaffen, in denen ihr Möglichkeiten habt, zu bonden sozusagen, oder Möglichkeiten, das eben nicht zu tun. Und es ist genauso, wie von vornherein zu gucken, hat er irgendwelche Red Flags, die für mich nicht klar gehen. Das ist auch was ich von vornherein gucken würde. Wie geht er zum Beispiel mit Kellnern um, wenn die was Falsches bringen? Kackt er die an? Gibt er Trinkgeld? Also verstehst du, was ich meine? Wenn ich jemanden sehen würde, egal wie toll ich den finde, und der geht mit irgendeiner Form von Personal schlecht um, ist instantly alles vorbei.
Safe.
Da ist mir auch egal, ob der einen schlechten Tag hatte oder eine, von mir so ein schlechter, ist mir vollkommen Wurst.
Ja.
Ist durch, die Nummer. Und mich in eine Situation zu bringen, in der ich ihn sehen kann, wie er mit den Menschen umgeht,
absolut,
ist für mich sehr hilfreich, um zu wissen, ob das ein passender Partner ist oder nicht. Und genauso kann ich mich auch in Situationen bringen, in denen ich die Möglichkeit habe, ihn auf eine Art und Weise kennenzulernen oder uns gemeinsam auf ein Date in Situationen zu bringen, wo wir uns besser kennenlernen können und gucken, ob da ein Funke überspringt oder nicht. Und das wird im Kino sehr wahrscheinlich nicht passieren.
Nee, Leute. Kino nebeneinander setzen, gerade aufstehen und einen Film gucken, da entsteht keine emotionale Verbindung.
Das ist das, was ich meine. Also ich kann es schon provozieren. Wenn das aber jemand ist, der auf allen möglichen anderen Ebenen nicht passt und ich möchte mich unbedingt verlieben, weil es aber so ein netter Kerl ist, dann wird das nicht funktionieren, egal was du machst.
Ja, wenn es auf allen Ebenen nicht passt, aber klar, verstehe ich. Absolut. Trotzdem hat es ein bisschen was unrum, ein bisschen was Desillusionierendes, wenn du mit Disney und Hollywood aufgewachsen bist. Und wir alle wissen einfach, wie fake es diese komplette Industrie ist in der Hinsicht. Ganz ehrlich, das gehört verboten. Es prägt einfach Billionen Menschen und das Bild von Beziehungen und Liebe und Rollen. Jeder ist damit aufgewachsen bis heute. Ich meine, selbst meine Tochter. So immer noch, ne? Wobei, die werden auch besser.
Ja, es gibt aber schon auch einen Grund, warum die immer nur zeigen, wie die zusammenkommen und nicht, wie die zusammen sind.
Genau. Ich hätte gerne mal so einen Disney-Film.
Wo ist denn die Beziehung? Du siehst die Beziehung doch gar nicht.
Ey, das würde ich so feiern. Ich hätte gerne einen Disney-Film darüber, wie sie heiraten oder zusammenkommen und danach. Und dann zweites Kind und dann Kredit aufnehmen wegen Haus. Das würde ich gern sehen. Genau.
Dann sterben Konflikte. Von einem die Eltern, der andere wird krank.
Ja.
Dann,
absolut. Das würde ich so gerne sehen.
Dann gucken
sehen.
Wir mal.
Ja, aber
wie
ehrlich.
Wie dann die Rom-Coms so aussehen.
Deswegen.
Es ist nicht real. Und ich bin halt ein großer Freund von Kompatibilität. Wenn du einfach immer nur nach der Chemie gehst oder nach den sexuellen Komponenten, also wie gefällt er dir optisch, wie ist eure sexuelle Energie, dann das hat ja mit Beziehungskompatibilität einfach nicht wirklich was zu tun. Und wir Frauen können uns übrigens auch, dank Oxytocin, können wir auch schnell denken, dass wir verliebt sind, wenn wir mit jemandem geschlafen haben. Weshalb ich immer ein großer Freund davon bin, die körperliche Sache nach hinten zu verschieben, bis man sich, also wirklich sicher ist, ob da was ist oder nicht, bevor man sich hormonell beeinflussen lässt.
Ja, unterschreibe ich. Von
der körperlichen Bindung.
Okay, du hattest eine Frage zum Thema Emotionen an mich.
Ja, es gibt ja, und auch das ist was ich in Reels oder auf TikTok ständig sehe. Ich glaube, das sind so ein paar Dinge einfach, die sind dauernd viral. Es gibt einfach zu viele Podcasts, in denen über Beziehungen und Dynamiken und keine Ahnung was gesprochen wird. Und sehr häufig sind das irgendwelche amerikanischen Dudes mit Mikrofon, die mit...
Another white dude with a podcast. Crypto.
Exakt. Und ich möchte wirklich nichts sagen gegen Dudes mit Mikrofonen, weil ich die meisten Podcasts, die ich höre, sind von Männern.
Nein.
Die zählen aber nicht in diese Kategorie von Dudes mit Mikrofon, von denen ich gerade spreche. Und ganz, was ich ganz, ganz oft höre, und ich möchte gerne deine Einschätzung dazu, weil du sowohl Männer als auch Frauen coachst und auch Paare. Ich habe bisher, glaube ich, nur ein Paar begleitet, weil es nicht mein Schwerpunkt ist. Danke. Wortfindungsstörung, sein Vater. Und sehr wenig Männer. Bei mir landen immer die Frauen. Deswegen habe ich nicht so tiefen Einblick in die männliche Welt der Emotionen wie du. Mhm. Das, was ich immer wieder höre in diesen Reels und ich mittlerweile Ausschlag bekomme, sobald ich das sehe, ist die Tatsache, dass ganz häufig gesagt wird, Männer sind rational, Frauen sind emotional. Männer sind eher logisch und Frauen werden von ihren Emotionen gesteuert. Und dass Männer deswegen nicht so emotional sein können und wir Frauen von denen ja jetzt erwarten, dass sie ihre Emotionen irgendwie besser kommunizieren oder emotionaler werden und Männer können sowas nicht, weil sie eben nicht so von Natur aus nicht so emotional sind.
Okay.
Also ich habe dazu eine neurologische Meinung, aber ich habe keine Erfahrung im Coaching wie du. Deswegen wüsste ich gerne, wie du das aus deiner Praxis hast.
Also ich habe schon 2, 3 männliche Klienten gehabt, die ins Coaching kamen mit der Aussage, ich fühle nichts. Ich kann nicht fühlen. Hilfe. Ich kann nicht fühlen. Und beide habe ich Langzeit begleitet, an die ich jetzt gerade denke. Und ich behaupte, aufgrund meiner Erfahrung, dass Männer sehr wohl sehr krass viel fühlen, aber gelernt haben, dass sie das nicht dürfen. Und deswegen es viel eher unterdrücken und sich auf ihr Verstand verlassen und ihren emotionalen Teil einfach versuchen zu untergraben, außer in so gesellschaftlich anerkannten, Männer zugeordneten Emotionen wie Wut. Ne? Das ist ja so, das ist okay, dann weißt du. Und beide übrigens können jetzt sowas von fühlen und weinen, wenn irgendwas ist, fühlen mit und so weiter und so fort. Und es hat einfach sehr viele Aufstellungen und innere Arbeit gekostet, um da ranzukommen, um diese ganze Mauer abzubauen, die sie errichtet haben, um zu überleben in ihrem System. Ich glaube einfach, dass wenn Frauen emotional sind oder waren oder Mädchen sind, war es einfach akzeptierter, weil es ein Mädchen. Aufgrund dieser Annahme, von der du sprichst, war vielleicht mehr Raum dafür. Auch nicht überall. Ich habe auch genug Frauen, die sind emotional abgeschnitten. Aufgrund der Eltern oder einem Elternteil. Aber wenn wir jetzt mal kurz von der Mehrheit sprechen, ist es bei Frauen einfach, war es einfach gesellschaftlich anerkannter und ist es teilweise immer noch. Während Männer gesagt wurde, sei ein Mann, sei kein Mädchen, heul nicht rum, man up, reiß dich zusammen, keine Ahnung, Indianer kennen keinen Schmerz. Verstehst du?
Ich bin auch groß geworden mit Indianer kennen keinen Schmerz.
Ja. und all diesen Klischees und dass aufgrund dessen einfach das mir weggesperrt wurde. Und ich sage euch Leute, ja, meiner Erfahrung nach, ich habe viel Erfahrung, meiner Erfahrung nach sind die, die am härtesten abgeschnitten sind von ihrer emotionalen Welt, mit Abstand die sensibelsten. Mit Abstand die, die sehr emotional sind eigentlich. Und wo das nicht gehalten werden konnte. Und die einfach, damit sie klarkommen in ihrem Leben, genau das alles errichten mussten. Und dann gelernt haben oder ihnen beigebracht wurde, wenn ich rational und logisch denke und mich auf meinen Verstand verlasse, wird es erstens von meinem System mehr anerkannt. Zweitens tut das weniger weh. Das hier, mein Kopf, mein Verstand, tut weniger weh, als wenn ich emotional bin. Weil wenn ich emotional bin, werde ich zurückgewiesen, abgelehnt, verachtet, und so weiter und so fort. Von daher glaube ich nicht grundsätzlich, dass Frauen emotionaler als Männer sind. Trotzdem, du hast ja gerade selber gesagt, beispielsweise mit dem Sex, mit dem, dass Frauen durch Oxytocin sich eher verlieben als ein Mann. Also gibt es ja wohl, hast du das nicht gesagt?
Nein, ich habe gesagt, dass sie eher dazu tendieren, okay, zu glauben, dass sie verliebt sind. Oxytocin ist ein Bindungshormon. Wenn du dieses Gefühl von Verbundenheit, körperlicher Verbundenheit und Nähe und Kuscheln, das Gefühl, das du dabei hast, die Hormone, die dabei ausgeschüttet werden, mit Verliebtsein in Verbindung bringst in deinem Kopf, dann verliebst du dich schnell oder dann denkst du, du bist schneller verliebt. Aber bei uns, ich glaube, bei Männern wird mehr Vasopressin ausgeschüttet als Oxytocin, wenn sie Sex haben. Ist auch eine Art von Glückshormon, aber anders. Und Oxytocin ist das, was auch bei Frauen, wenn sie stillen, ausgeschüttet werden. Das ist Bindung. Das ist das, was ich gesagt habe. Es ist ein anderes Hormon. Das ist nicht automatisch mit, ich bin verliebt.
Aber okay, ich frage dich jetzt nochmal. Glaubst du, dass durch körperliche Bindung, wie zum Beispiel Sex, dass Frauen sich eher verlieben als Männer? Weil in meinem Umfeld, in meinem männlichen Umfeld ist das die Aussage. Von meinen männlichen Freunden wurde mir gesagt, unter anderem, dass das sehr oft passiert. Dass wenn auf der Ebene eine gute Chemie stattfindet und dass dann irgendwie nach einer Weile gemerkt wird, dass sie sich verlieben.
Ja. Also das, was ich jetzt sage, ist Theorie. Jein. Ich glaube, wenn du einen Mann als Frau prinzipiell erstmal gut findest, aufgrund von diversen verschiedenen Dingen, und du magst ihn, ja, und dann schläfst du mit ihm. Und wahrscheinlich auch nicht nur einmal, sondern irgendwie öfter. Und es ist ja auch nicht nur der Sex, es ist ja dann auch, vielleicht schläft man da, vielleicht kuschelt man, man übernachtet dort, man schläft zusammen ein, man wacht zusammen auf, vielleicht frühstückt man auch noch. Also ganz oft sind es ja solche Affären, Friends with Benefits, Geschichten, die irgendwann dazu führen, dass sich jemand verliebt. Da ist ja nicht nur Sex. Da ist nicht, ich klingel, die macht die Tür auf, wir sind beide schon nackt, wir schlafen miteinander, wir sind fertig, ich gehe. Da ist ja meistens noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, dass die Gesamtsituation dazu führt, dass sich eine Frau irgendwann verliebt. Wenn eine Frau mit einem Mann schläft, der nicht wirklich ihr Typ ist, mit dem sie sich keine Beziehung vorstellen kann, aus diversen Gründen, den sie aber irgendwie heiß findet und der Sex ist gut, wird die sich auch nicht verlieben.
Nee, definitiv nicht.
Also Sex ist ja kein Zaubertrank für, also weißt du, was ich meine? Da muss schon mehr zusammenpassen als nur der Sex. Aber ich glaube, dass Frauen dann schon, wenn alles andere auch stimmt, dass diese Nähe, die das mit sich bringt, sozusagen das letzte Stückchen ist, um sich zu verlieben. Aber da sind wir wieder beim Thema. Wenn ich weiß, ich finde den toll und ich weiß, der will eigentlich keine Beziehung und ich weiß, ich könnte mich verlieben, bringe ich mich halt erst gar nicht in die Situation, wenn ich mich nicht verlieben möchte.
Bestenfalls, ja. Okay. Sag mir mal aus wissenschaftlicher Sicht deine Meinung dazu.
Sind Männer weniger emotional als Frauen?
Ja.
Ich sehe dafür keinerlei Belege. Wir haben mehr oder weniger das gleiche Gehirn. Also es gibt unterschiedliche Dinge.
Wir haben ein größeres Gehirn.
Ja, aber in Bezug auf die Emotionen, wir haben kein größeres limbisches System als Männer. Wir haben keine anderen Emotionen als Männer. Wir haben alle die gleichen Neurotransmitter. Wir haben alle die gleiche Grundvoraussetzung. Was bei Männern und Frauen anders ist, sind erstmal die Hormone. Und ja, unsere Sexualhormone und die Tatsache, dass wir zyklisch sind, im Gegenteil zu Männern, unsere Sexualhormone, die den Zyklus über sich ja verändern, haben auch einen Einfluss auf unsere Hirnstruktur, die haben Einfluss auf unsere Neurotransmitter, sie haben Einfluss auf unser Nervensystem. Das heißt, da kann sich im Laufe des Zyklus schon was verändern, was bei Männern nicht so ist. Aber die Emotionen haben theoretisch gesehen Männer genauso wie Frauen. Und lustigerweise, obwohl man immer sagt, dass Männer logischer sind und analytischer und rationaler, ist der Teil des Gehirns, der dafür verantwortlich ist, bei Frauen größer ausgeprägt. Wobei, da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, der Frontallappen ist größer. Die anderen sagen, er ist nicht größer, drinne. Aber da ist mehr da ist mehr Action. Da ist mehr Energie drin. Wenn du dir Hirnscans anguckst, dann leuchtet das immer auf. Bei Frauen mehr als bei Männern. Der Teil, in dem Logik stattfindet. Also rein von der Perspektive kannst du nicht sagen, dass Frauen weniger logisch sind oder irrationaler. Und vor allen Dingen halte ich es halt für so einen Scherz, weil hast du dir mal Fußballspiele angeguckt? Oder Football, Basketball, scheißegal. Wie Männer ausflippen im Stadion.
Ja, das ist wieder diese anerkannte Emotion von Wut oder Ekstase.
Hast du mal einen Mann gesehen, der FIFA spielt auf der PlayStation und verliert?
Ich natürlich. Zwei Zeuge.
Ja, weißt du, wie viele Controller schon in Fernseher geflogen sind? Oder gegen Wände? Oder was denken denn alle, was das ist?
Ja, was
das sind Emotionen. Fühlen Männer keine Freude, wenn sie eine Beförderung haben oder wenn sie ein neues Auto sehen oder wenn sie mit 300 über die Autobahn brettern können, empfindest du da keine Euphorie und Freude? Was ist das denn? Sind das keine Emotionen?
Ja, aber das ist, was ich sage. Das ist dieses gesellschaftlich, da gibt es irgendwie so einen unsichtbaren, abgesteckten Rahmen für, in Anführungsstrichen, männliche Emotionen, die man nicht so nennen kann, die akzeptiert sind. Und dann gibt's Emotionen, die man irgendwie aus irgendeinem Grund eher weiblich labelt, wie Verletzlichkeit, auch Traurigkeit, auch irgendwie diese ganzen Emotionen, die jetzt nicht so den geilsten Ruf haben, ne, in der Hinsicht, die dürfen vermeintlich Männer nicht aufgrund dieser Erziehung. So, und ich behaupte, die haben sie genauso, ich weiß es, dass sie genauso haben und dass die Unterdrückung davon genau zu solchen Problemen führen, wie wir teilweise heutzutage in den ganzen White-Dude-Podcasts hören, die wir hören.
Ja, voll. Aber dann stimmt die Aussage ja trotzdem nicht.
Die Aussage stimmt nicht.
Insbesondere, wenn sie von Männern getätigt wird, die ja so analytisch und logisch und rational sind, dann sollten sie sich vielleicht 5 Minuten Zeit nehmen, um dieses Thema mal zu analysieren, weil es ist einfach faktisch nicht wahr. Und das Allergeilste an der ganzen Sache, ich weiß nicht, ob sich Männer, also die Dudes mit Podcasts, also mit Mikrofonen damit noch nie beschäftigt haben, aber Emotionen sind ausschlaggebend dafür, dass wir Menschen Entscheidungen treffen können. Wenn es gibt Untersuchungen an Leuten, denen die Hirnschäden bekommen haben durch verschiedene Dinge und denen fehlt der Teil, der das limbische System mit dem Frontallappen verbindet. Also limbisches System, wo die Emotionen hauptsächlich stattfinden und der Frontallappen, der analytische Teil, der die sozusagen sortiert und dem Ganzen irgendwie eine Bedeutung gibt, eine Erklärung gibt, der analysiert, muss ich jetzt wirklich ausflippen oder nicht, der das in den Kontext bringt. Ja? Wenn die Verbindung von dem einen zum anderen Teil fehlt und die Menschen keine Emotionen mehr richtig wahrnehmen und spüren können, sind die nicht mehr in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Gar keine. Nicht, was ziehe ich an, was will ich essen, nichts. Das sind Menschen, die machen nur noch dumme Dinge. Die setzen, die verlieren all ihr Geld, weil sie auf irgendwelche Dinge wetten, die überhaupt keinen Sinn machen. Das heißt, auch ihr analytisches Denken hilft ihnen nicht mehr weiter, weil wenn sie dann gefragt werden, warum sie das gemacht haben, obwohl sie ja eigentlich wussten, dass das Quatsch ist, dann konnten sie darauf nicht antworten. Du bist nicht mehr in der Lage, ohne funktionierende Emotionen Entscheidungen zu treffen. Ohne Emotionen bist du dumm. Also wie um alles in der Welt will mir irgendwer sagen, dass Männer weniger emotional, wären Männer so viel weniger emotional, dann wären sie erstens alle verblödet, weil sie keine Entscheidungen mehr treffen könnten. Zweitens gäbe es keine Hooligans mehr. Drittens keine Straftaten.
Ja, weil unterdrückte Emotionen.
Es gäbe das alles nicht mehr. Weil all das sind ja Emotionen. Was glaubst du denn, warum so viele Männer im Knast sind? Weil sie ihre Emotionen nicht kontrollieren können. Und dann will mir jemand sagen, Frauen sind irrational. Entschuldige bitte. Wie irrational ist es denn, jemandem auf die Fresse zu hauen oder umzubringen, Mann, weil du deine Wut nicht im Griff hast?
Ja.
Wo ist denn jetzt die Logik? Also verstehst du, was ich meine? In meiner Welt sind Männer viel emotionaler als Frauen. Emotionaler im Sinne von,
ja,
haben ihre Emotionen nicht im Griff. Können damit nicht umgehen, sie können sie nicht verarbeiten, sie könnten nichts. Ergo, irrational. Und damit möchte ich nicht sagen, dass Frauen nicht manchmal irrational sind, weil wie gesagt, bei uns kommt ja noch hinzu, dass wir einen Zyklus haben, dass sich die Hormone verändern, etc., etc., etc. Ich glaube, das, was viele meinen, wenn sie von sowas sprechen, und es ist eben nicht das Gleiche, wie zu sagen, Frauen sind einfach emotionaler als Männer, ich glaube, dass häufig davon die Rede ist, dass wir Frauen nicht jeden Tag aufwachen und die gleiche Stimmung haben wie Männer.
Also meine PMS beeinflusst meine Emotionen definitiv. Sie sind wesentlich verstärkter, aber alle. Wenn ich Freude...
Ja, und deine Zündschnur ist kürzer.
Genau. Wenn ich Freude verspüre, bin ich so hysterisch freudig. Wenn ich wütend bin, bin ich so richtig wütend. Wenn ich enttäuscht bin, dann heule ich viel schneller. Also ja, es verstärkt die bereits vorhandenen Gefühle, definitiv. Aber das heißt nicht, dass Männer weniger emotional sind.
Ja, und wie gesagt, die Hormone haben einen Einfluss auf Nervensystem, auf Neurotransmitter, auf alles. Ergo, klar hat das einen Einfluss. Und ja, wir sind nicht jeden Tag gleich belastbar. Wir haben nicht jeden Tag die gleiche Zündschnur. Es ist, ne, wir sind weniger gleichbleibend als Männer.
Beständig.
Und vielleicht weniger beständig, genau. Und vielleicht,
ja, das stimmt,
ist das, was damit gemeint ist, dass wir irrationaler sind, weil das stimmt. Wir wachen manchmal auf und haben keine Laune ohne Grund. Das ist so. Und manchmal sagst du an einem Tag was, das interessiert uns nicht, und am nächsten Tag sagst du, wir haben PMS und wir wollen dich umbringen. Stimmt auch. Aber da kommt dann wieder ein wichtiger Faktor mit rein. A, es ist nicht normal, dass das so stark schwankt. Was bedeutet, das hat für mich, hat das Krankheitswert, also nicht im Sinne von, das ist schlimm krank und muss sofort behandelt werden, sondern im Sinne von, PMS sollte solche Auswirkungen nicht haben. Und wenn es die hat, dann gibt es dafür einen Grund. Aber im Grunde hat es dann damit zu tun, wie gut Frauen mit ihren Emotionen umgehen können. Weil nur weil wir sie vielleicht mehr spüren oder auch anders konditioniert sind, heißt es ja nicht, dass wir gelernt haben, damit umzugehen. Und wenn ich weiß, dass ich gerade dazu tendiere, PMS zu bekommen, und ich merke das relativ schnell, dann weiß ich, dass ich anders mit meinen Emotionen umzugehen habe. Und jede einzelne Klientin, mit der ich jemals gearbeitet habe, egal ob damals im körperlichen Bereich oder auch nur im psychischen Bereich, die müssen Buch führen. Die müssen Zyklustagebuch führen, um mir zu sagen, ob ihre Ängste, ihre Themen, ihre Probleme zyklusabhängig schlimmer oder besser sind. Und bei ganz vielen ist es so, dass es Richtung Periode immer schlimmer wird. Und dann ist immer der Leitsatz, wir handeln nicht in unserer PMS. Wir treffen noch keine lebenswendenden Entscheidungen oder so. Machen wir alles nicht. Machen wir emotional aufgeladen sowieso nicht. Aber schon gar nicht, während wir PMS haben. Und du glaubst deinen eigenen Gedanken nicht. Wenn du PMS hast, glaub deinen eigenen Gedanken nicht. Da muss man schon umgehen können mit. Wenn man das nicht kann und man hat das nicht auf dem Schirm, kann das schon durchaus sein, dass man irrationaler wirkt. Oder sich auch tatsächlich irrationaler verhält. Damit muss man schon umgehen können. Aber prinzipiell diese Theorie, dass Männer weniger emotional sind, oder rationaler sind als Frauen, halte ich für absoluten Humbug.
Absolut. Und unterschreibe ich genauso. Man merkt, dass du das Thema Emotionen liebst.
Ja, das ist ein sehr, sehr großer, ich glaube, fast der größte Teil von unserem Kurs. Also ja. Von meinem Teil. Also wir haben ja beide Inhalte, aber von meinen Inhalten ist es, glaube ich, der größte Teil. Weil ich liebe dieses Thema einfach.
Extrem.
Emotionen sind ein so faszinierendes, wunderbares, wunderschönes und vor allen Dingen so
wichtiges.
Hilfreiches Thema. Wichtig, ja, aber auch so unheimlich hilfreich.
Ja, aber Schatzin, wenn du sagst von unserem Kurs, ich weiß nicht, ob jeder weiß, wovon du sprichst. Ne?
Ach so, ja, ich dachte vielleicht, wenn man den Podcast hört, dann hat man ihn vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört und weiß, dass Monia und ich uns zusammengetan haben.
Genau.
Weil wir noch nicht genug voneinander haben. Ja. Und gemeinsam einen Basiskurs gerade kreieren für prinzipiell alle Menschen, die mit Menschen arbeiten, aber Fokus schon auf irgendwie Coaches, Pädagogen, Trainer, Trainerinnen, Lehrer, Lehrerinnen, etc., etc. Also wenn man eben mit Menschen zu tun hat.
Ja.
Oder wenn man ein krasser Nerd ist und man einfach alles wissen möchte. Das wäre meine Kategorie. Ich buche solche Sachen immer rein aus Eigennutz, weil ich ein Hardcore-Nerd bin. Wie dem auch sei, in diesem Kurs vereinen wir eigentlich alles, alle Themen, die wichtig sind, um Menschen in ihrem Kern zu verstehen. Angefangen von Biografie und Prägung, was alles Menschsein ausmacht, bis hin zu den ganzen körperlichen Komponenten, wie Immunsystem, Hormonsystem, Vitalstoffe, etc. etc. Großer
Systemik.
Punkt ist Nervensystem, großer Punkt sind Emotionen. Dann geht es um unser Verhalten, wie unser Verhalten entsteht, was unser Verhalten ausmacht, wie wir unser Verhalten verändern, bla 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 bla. Also es ist viel.
Und es gibt auch Coaching-Basics, ne? Und Tools.
Ja, und Tools. Und Tools vom Meister, von der Meisterin.
Und danke, mein Schatz.
Höchstpersönlich.
Und in jedem Modul, ihr habt schon, gibt es sowohl einen Selbstlernteil, wo ihr das Wissen quasi auf euch selbst anwenden lernt, ne, und euch selber reflektiert, um später zu lernen, wie ihr andere Menschen dabei auch begleitet on top. Ne? Und kleine Randinfos noch, das ist ein Selbstlernkurs, der ist online, das Ganze könnt ihr noch im Tempo machen, ne? Ihr habt 3 Jahre lang Zugang, es gibt Begleitmaterialien und ein Skript und Videos und ihr habt einen Community-Bereich für den Austausch und wir sind gerade noch so in der Erstellungsphase und im Presale. Das heißt, der aktuelle Preis wird so nicht bleiben. Der wird mit der Zeit steigen, je mehr wir da reinstecken und wir stecken jetzt schon zu viel rein. Plus, ihr könnt auch noch eure Themenwünsche einreichen, während wir noch im Schaffungsprozess sind. Ne, Isi?
Korrekt.
Korrekt.
Und ich würde sagen, bucht einfach. Wenn ich du wäre, würde ich buchen. Erscheinen sie, sonst weinen sie.
Oh mein Gott, den merke ich mir easy.
Und mit Men in Black. Kennst du nicht?
Nein, kenne ich nicht.
Hast du Men in Black nicht gesehen?
Nicht wirklich. Ich habe den mal angefangen und glaube ich mittendrin einfach abgebrochen.
Ich habe diesen Film so geliebt. Wie alt war ich denn da? 10? 9?
Ehrlich? 10?
Ja. Wir haben sogar, ich habe letztens Fotos gesehen von mir. Wir haben bei meiner Grundschulabschlussfeier, war es glaube ich.
Getanzt.
Haben wir Men in Black getanzt.
Okay.
Getanzt.
Ja.
Will Smith hat doch den Titelsong zu Men in Black gemacht.
Mhm.
Ja. Und dazu gab es eine Choreo mit Aliens und so in dem Video. Und die haben wir auf meiner Grundschulabschlussfeier getanzt. In schwarzen Anzügen und mit Sonnenbrillen.
Geil. Richtig, richtig geil. Lieben wir.
Ja, ich habe diesen Film geliebt. Auf jeden Fall sagt, ich glaube, sein Mentor, der ihn sozusagen zu den Men in Black holt, also Will Smith wird zu den Men in Black geholt, sozusagen. Und ich glaube, der Typ, der ihn holt, gibt ihm die Karte, wo er hin muss und sagt, erscheinen Sie, sonst weinen Sie.
Erscheinen Sie, sonst weinen Sie.
Seitdem schreibe ich.
Geil.
Seitdem benutze ich das immer. Schon seit.
Sehr geil.
Keine Ahnung, wie viele Jahren. 16, 15.
Richtig, richtig geil. Nehmen wir.
Musst du gucken. Kommt auf die Liste von Filmen, die du gucken musst.
Ja, packe ich auch drauf. Ich bin ja offen dafür. Ne?
Im Gegenteil zu mir. Wolltest du das gerade sagen?
Genau. Ja, genau, das wollte ich sagen.
Entschuldige, ich habe für. Nein, nein, nein. Ich habe wegen die Harry Potter geguckt.
Harry Potter, nein, nein. Harry Potter, die Filme sind eine Beleidigung für die Bücher. Die sind eine,
ich habe wegen dir Harry Potter geguckt. Du hast zu mir gesagt, ich soll Harry Potter gucken. Ich habe Harry Potter geguckt. Und zwar alle, nee, das stimmt nicht alle.
Moment, Einspruch, euer Ehren. Entschuldige bitte. Ich sage jedem das gleich. Ich habe zwar ein Hirn wie ein Sieb, aber ich sage jedem, ja, wenn du, das, ja, guck die Filme, aber die Filme sind eine Beleidigung für die Bücher. Und bestenfalls hörst du dir entweder das Hörbuch an, wo Rufus Beck die Sprechstimme ist und die sind einfach zu krass, oder du guckst dir die Filme an mit dem Wissen, dass das nur so der kleine Zeh ist von dem ganzen Buch, okay? Da muss ich entscheiden, nee, weil ich sage niemals, dass die Filme gut sind. Ich sage jedem das Gleiche, sorry. Ich habe gesagt, Game of Thrones sollst du dir endlich reinziehen. Das habe ich gesagt.
Okay, aber es hebelt trotzdem deine Aussage aus, dass ich nicht bereit bin, mir Sachen anzugucken, weil ich habe wegen dir eins bis sieben habe ich mir angeguckt. Weil, eine dumme Angewohnheit von mir, wenn ich einmal angefangen habe, kann ich nicht aufhören.
Game of Thrones.
Egal, ob ich es schlecht fand oder nicht.
Game of Thrones.
Ich muss mir dann schon den ganzen Bums angucken, weshalb ich auch die ganzen scheiß Marvel-Filme, okay, so habe ich es nicht gemeint, sind nicht alle scheiße, sind teilweise sehr gut. Aber deswegen habe ich auch alle davon gesehen und fast alle, bis auf den letzten Harry Potter, weil wenn ich einmal angefangen habe, dann wird durchgezogen.
Alles wegen mir, ich bin schuld.
Alles wegen dir, du bist schuld. So, damit musst du jetzt leben.
So, und ich würde sagen, das ist jetzt auch das Schlusswort der heutigen Folge, ne? Ach so.
Weiß ich nicht, weil, also theoretisch gesehen haben wir noch 15 Minuten.
Ach, du wolltest eine Stunde, ach so ist das, wir machen immer eine Stunde voll. Ich dachte, das ist immer so intuitiv und passt immer zufällig. Du hast da so einen Plan dahinter.
Bisher hat es immer intuitiv gepasst, aber ich habe noch ein Anliegen, dass ich nicht weiter schieben möchte.
Okay, alles klar, schieß los.
Ich habe eine Nachricht bekommen.
Okay.
Von einer Followerin, die mich gebeten hat, dass wir über Liebeskummer sprechen. Sie hat sich gerade getrennt oder von ihr wurde sich getrennt. Sie wohnen immer noch zusammen, weil ihr Ex-Freund erst eine neue Wohnung finden muss und dir geht's gerade sehr, sehr schlecht. Ich habe auch die Erlaubnis, die Nachricht oder einen Teil der Nachricht vorzulesen für den Kontext. Ich möchte jetzt auch keine falsche Aussage treffen. Warte. Und ich habe ihr gesagt, wir werden das im Podcast einbauen. Also erstmal hat sie sich bedankt, dass wir überhaupt in Erwägung ziehen, das im Podcast zu besprechen. Und dann hat sie gesagt, ich habe zum Glück ein wundervolles Umfeld, aber selbst da kann ich gerade kaum was annehmen. Und es erschreckt mich, dass ich so tief getroffen bin und dass der Schmerz so tief sitzt und einfach alles, und dass ich einfach alles und auch mich selbst so sehr vernachlässige. Mein Freund hat sich plötzlich von mir getrennt und mir hat das den kompletten Boden unter den Füßen weggerissen und ich vegetiere nur noch vor mich hin. Ich kann nicht essen, kaum schlafen und ich habe das Gefühl, ich bin innerlich einfach zusammengefallen. Und die Frage war, liebe Isi, kannst du vielleicht was zum Thema Liebeskummer teilen?
Okay.
Und ich dachte, wenn sie schon so lieb fragt und wir sowieso heute aufnehmen und über Emotionen gesprochen haben, dann können wir auch die letzten 10 Minuten dafür nutzen, einer lieben Followerin mit ihrem Liebeskummer zu helfen.
Okay. Also, ich glaube, dass es eine Zeit lang, wenn dieser Schmerz so akut ist, kurz nach der Trennung, normal ist, sich so zu fühlen. Ich glaube, dass es total normal ist, dass man das Gefühl hat, es wurde einem der Boden unter den Füßen weggezogen und man irgendwie sein ganzes Leben so eine 180-Grad-Wendung nimmt, weil du ja vielleicht in deinem Fall nicht nur deinen Freund oder deinen Mann verlierst, ich weiß es nicht, sondern ja auch vielleicht einen besten Freund, jemand, der für dich wie Familie ist, eure Zukunftspläne, ja, dann fängt ja natürlich auch das Gehirn an, alles zu hinterfragen, was in den letzten Jahren so gelaufen ist, aufgrund der Tatsache, wie es vielleicht endet, ne? Die Frage ist auch, hast du es kommen sehen oder nicht? Der Schmerz ist Schmerz, aber manchmal wird er deswegen auch nochmal größer in der Hinsicht.
Definitiv. Ich glaube, wenn du es nicht kommen siehst, dann ist...
Ja, also, das ist ein Schock. Ja, das auf jeden Fall.
Das ist nochmal anders scheiße. Der Schock, das Unverständnis, das macht dann einem alles keinen Sinn und Das, da kommt zu dem Schmerz noch so viel mehr dazu.
Zu 100% unterschreibe ich.
Ja. Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann war ja, hat aus dem Nichts Schluss gemacht.
Oh, klar.
Und sie hatte ja geschrieben, hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Also ich glaube, das ist...
Ja, dann kann ich es natürlich noch mehr verstehen, dass die Phase, in der du gerade steckst, an sich temporär normal ist. So. Was irgendwann musst du dir eine Entscheidung treffen, wie du damit umgehst. Und ich kann dir nur empfehlen, dass du erstens diesen Schmerz fühlst. Und zwar Thema Emotionen und Thema, wenn die Gefühle da sind, kannst du die nicht unterdrücken. Wisst ihr noch, was Isi vorhin so schlau gesagt hat? Genau das ist jetzt gerade auch der Fall. Und ich meine damit nicht diesen Schmerz, ich meine damit nicht diesen Selbstmitleidsschmerz. Weil wir haben ja oft so eine ganz bestimmte Story in unserem Kopf dazu. Ich arme, die verlassen wurde, die das und das, nachdem ich das, das und das gemacht habe. Und wie wir reinforcen dann diesen Schmerz. Und es ist so eine Abwärtsspirale und der Schmerz kann nicht abfließen. Das ist kein abfließender Schmerz. Das ist etwas, wo du dein Gesicht noch mal tiefer reindrückst quasi in der Hinsicht. Und es bleibt dann da und es hält dich gefangen und du bist nicht on top of the things. Ja, so. Ich meine, dass du dich sehr genau beobachtest zwischen dem, was du denkst, welche Geschichte du daraus machst und dann natürlich auch, was sind die Folgen der Gedanken in deinem Kopf, die emotionalen Folgen und was machst du daraus? Nimm dir Raum und weine und schrei und verhau Dinge zu Hause, keine Menschen bitte, und lass die Emotionen freien Raum. Gib dir von mir aus 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, wie auch immer, gib dir Raum, das alles zu fühlen. Aber dann muss es einen Zeitpunkt geben, wo du das nimmst und für dich nutzt, auch um aufzustehen. Du, selbst wenn dieser Mensch komplett scheiße zu dir war und gegangen ist und übrigens, wenn es aus dem Nichts kam, ohne Erklärung, ohne bla, uncool. Aber ich habe kein Hintergrundwissen. Deswegen kann ich dazu überhaupt nichts sagen. Ich kann nur auf das eingehen, was Isi gerade vorgelesen hat. Und das heißt, der Schmerz wird auch, selbst wenn du wieder aufstehst und dann Dinge machst, wird dir noch da sein. Das ist ja wie Trauern. Du trauerst ja um etwas, was nicht mehr existiert. Und das kommt in Wellen, ja. Und gleichzeitig ist es wichtig zu gucken, was kann ich für mich daraus lernen? Wie kann ich diesen Schmerz verarbeiten und wie kann ich ihn umwandeln? Und bei Liebeskummer ist es ja oft so, dass Leute dann so auf Krampf sich entlieben wollen. Und dass das nochmal zusätzlich Druck macht. Also irgendwann kommt ja dieses, nee, das ist vielleicht ein Arsch und das und bla. Nee, du kannst doch diesen Menschen, egal wie, für eure gemeinsame Lebenszeit, die ihr verbracht habt, einen Platz in deinem Herzen einräumen und trotzdem den ja da lassen, ohne dass du auf Krampf versuchst, den aus deinem Inneren irgendwie loswerden zu wollen, weil du dann denkst, dass es dir besser geht. Wenn das natürlich passiert, super. Wenn das nicht passiert, dann übe einfach bitte keinen Druck auf dich aus. Ja? Und für mich ist es, ich würde halt auf jeden Fall gucken, was ich daraus machen kann. Ist das eine Wiederholung in meinem Leben? Habe ich so eine Art Sache schon mal passiert? Also ist so eine Art Sache schon mal passiert? Wie war die Kommunikation? Ich würde ab einem bestimmten Punkt gucken, wo mein Anteil in dieser ganzen Geschichte liegt. Und sei es, dass ich nicht kommuniziert habe, ich auf mein Bauchgefühl gehört habe, Dinge nicht angesprochen habe und so weiter und so fort. Ja, es braucht aber Raum. Und es ist natürlich unendlich schwer zu verarbeiten, wenn er noch bei dir wohnt. Solange ihr zusammen wohnt, ist es super schwer, in die Verarbeitung zu kommen. Wie denn auch? Das ist ja die Ursache für deinen Schmerz. Es läuft den ganzen Tag vor dir rum. Ihr seid in eurer gemeinsamen Wohnung, die ihr vielleicht gemeinsam eingerichtet habt, ja, wo ihr gemeinsam Zukunftspläne hattet und gemeinsame Erinnerungen. wie willst du denn da abschließen können oder anfangen können, richtig zu verarbeiten? Das heißt, die Frage ist, bis er auszieht, weil es hört sich an, als würde er ausziehen und du in der Wohnung bleiben, ist, was kannst du machen? Wie kannst du Raum für dich schaffen? Hast du jemanden, zu dem du gehen kannst ein bisschen, dass du mal rauskommst aus der Geschichte? Wie ist es, gibt es, habt ihr zwischen euch irgendwas vereinbart, wie ihr miteinander umgeht in der Zeit? Ja, Isi, was sind deine Gedanken dazu?
Also erstmal ist so eine Trennung nicht nur wie Trauer, sondern es ist Trauer. Ja. Und für manche ist das sogar schlimmer als Trauer, wenn tatsächlich jemand stirbt. Ja. Weil dann hast du einen klaren Abschluss und der Mensch ist weg und du hast die Begründung dafür, dass er weg ist. Und es fällt vielen Menschen leichter, mit so einem Verlust umzugehen, wie mit einer unerwarteten Trennung. Weil der Grund häufig nicht klar ist und weil die Person ja noch da ist, nur nicht mehr in deinem Leben. Ich habe letztens eine Psychotherapeutin sagen hören, dass sie in ihrer Praxis die Erfahrung gemacht hat, dass durchaus für viele Trennungen um einiges schlimmer sind als der Verlust von anderen Menschen und dass sie ähnliche Phasen durchlaufen und es teilweise länger dauert, als wenn tatsächlich jemand stirbt. Und dass im Hirn das Gleiche passiert, wie wenn jemand stirbt, der dir nahesteht. Was ich damit sagen möchte, ist zuallererst Akzeptanz und Fühlen. Die ganzen hässlichen, anstrengenden, schmerzhaften, widerlichen Gefühle, die so eine Trennung mit sich bringt, fühlen. Und sich nicht dafür verurteilen, dass man die ersten Wochen zu nichts in der Lage ist. Dein Gehirn ist beschäftigt. Das kostet enorm viel Energie. Ja. Das kostet so viel Energie und ich meine damit Zellenergie. Das ist wie Marathonlaufen.
Ja.
Man ist davon platt. Und wenn man dann noch anfängt, sich dafür zu verurteilen, dass man gerade auf sein Leben nicht klarkommt, dann geht noch eine andere interne Shitstorm-Party los, die noch mehr Energie kostet.
Ja.
Also würde ich sagen, zuallererst Akzeptanz und Fühlen und Selbstmitgefühl. Nicht in Selbstmitleid versinken, ja, aber Mitgefühl,
ja,
für einen selbst. Dann würde ich gucken und mit dem Ex-Freund, wenn es geht, sprechen, wie man ein Arrangement findet, sich möglichst gut aus dem Weg zu gehen, solange er da noch wohnen muss oder bis er was Neues gefunden hat. Ob das jetzt so aussieht, dass ihr vielleicht abwechselnd in der Wohnung seid und der andere dann jeweils mal einen Tag oder zwei bei Eltern oder Freunden oder keine Ahnung wem ist. Ich würde versuchen, so viel Distanz wie möglich zu schaffen.
Ja.
Wenn das nicht möglich ist, würde ich vielleicht Räume aufteilen oder so. Also damit man wirklich für sich alleine ist und nicht ständig in der Präsenz des anderen sein muss.
Ja.
Wenn es irgendwie möglich ist. Und ansonsten würde ich gucken, dass ich mit meinen Freunden oder mit meinem Umfeld, die das mitbekommen und die für mich da sein wollen, bespreche, was ich gerade von ihnen brauche. Weil viele Menschen dazu tendieren, deinen Schmerz wegmachen zu wollen. Also dich irgendwie ablenken zu wollen oder dir ständig zu erzählen, auch andere Mütter haben schöne Söhne und du hast sowieso was Besseres verdient und diese ganzen Klischeesprüche, die einem absolut nichts bringen. Weshalb man dann irgendwann sich zurückzieht und dann da alleine durchgeht. Ich glaube, was man in dem Moment braucht, sind Freunde, die mit einem in der Trauer sitzen.
Ja.
Und einem einfach dabei die Hand halten oder einen in den Arm nehmen und dann einfach traurig sein lassen, damit man einfach nicht alleine traurig sein, ja, muss. Also das ist für mich, meine Freundinnen inklusive Monja wissen das und sie weiß auch, dass wenn ich jetzt anfangen würde zu heulen oder ich habe irgendwas und ich würde sie anrufen, würde ich ihr sagen, ich möchte bitte einfach nur heulen. Ich möchte nur nicht alleine heulen.
Ja.
Und Monja würde nicht anfangen zu sagen, ja, halt so wild. Komm, wir suchen jetzt schnell eine Lösung, damit du aufhörst zu weinen. Weil Monja kann umgehen damit, dass es jemandem nicht gut geht. Und ich glaube, das ist häufig das, was am meisten hilft, auch bei Liebeskummer. Oder Schmerz, den dir eben niemand abnehmen kann, ist, dass du durch diesen Schmerz nicht alleine durch musst. Und ich glaube, dafür muss man mit seinen Freunden sprechen.
Ja.
Und denen genau sagen, was man braucht. Und wenn du denen sagst, komm vorbei und guck mir beim Heulen zu, reich mir alle 5 Minuten ein Tempo, versorg mich mit Tee, Eis und Tiefkühlpizza, dann auch das. Hauptsache, oder vielleicht hilft es dir auch, wenn jemand einfach jeden Tag nachfragt, ob es dir gut geht. Ohne den Druck aufzubauen, dass du dich melden musst oder dran gehen musst, einfach jeden Tag eine Nachricht schreiben.
Ja.
Das sind Dinge, die würde ich mit meinen Freunden besprechen. Was ist das, was mir jetzt wirklich helfen würde? Und zwar ohne mich dafür zu schämen oder mich selbst dafür zu verurteilen, einfach klar aussprechen, was glaube ich, was mir jetzt hilft. Und wenn man es nicht weiß, mit denen ausprobieren, was vielleicht helfen könnte. Und denen direkt, entschuldige bitte jetzt folgende Wortwahl, denen direkt das Maul stopfen, wenn sie anfangen mit auch noch andere Mütter haben schöne Söhne. Und der war eh nicht der Richtige. Und diese ganzen Floskeln, weil das macht nichts anderes als Aggro.
Ja. Und manchmal ist es auch so, da ist dann so in einem so die Annahme, boah, das, was ich von ihm bekommen habe, das werde ich nie wieder bekommen. Das werde ich nie wieder finden. Der Verstand spielt einem in der Zeit sehr viele Streiche. Ah, du warst doch nicht gut genug. Du warst doch nicht hübsch genug. Guck, das passiert schon wieder. Das ist das und achte, bitte achte auf deine Gedanken. Ich kann nur sehr stark dazu raten, achte auf deine Gedanken, schreib sie nieder oder mach dir selber Sprachnachrichten, wenn du gerade keine Kraft fürs Schreiben hast. Aber schaff Distanz zu deinen Gedanken, indem du ihnen zuguckst und dich nicht in ihnen verlierst. Ne?
Und auch hier, in solchen Situationen glauben wir unseren eigenen Gedanken nicht.
Nein.
Emotionen färben unsere Wahrnehmung, Emotionen färben unsere Gedanken, Emotionen färben sogar unsere Erinnerung. Du kannst dich noch nicht mal darauf verlassen, dass deine Erinnerungen adäquat und korrekt sind, je nachdem, welche Emotionen du gerade fühlst.
Ja.
Emotionen haben einen sehr großen Einfluss auf alles, was wir denken, was wir sehen, was wir erinnern und so weiter und so fort. Ergo wird das in so einer Zeit nicht der Wahrheit entsprechen. Es wird nicht neutral sein. Es wird alles geprägt sein von den Emotionen, die du gerade fühlst.
Absolut. Und deine Themen schießen hoch wie Pilze aus dem Boden.
Ja. Das entspricht alles nicht der Wahrheit. Und das ist was mir immer hilft, egal ob ich gerade wütend bin oder super traurig oder irgendwas hat nicht funktioniert oder ich habe PMS oder keine Ahnung was. Mein Credo, jedes Mal, wenn ich merke, es geht los, ich glaube nicht meinen eigenen Gedanken, wenn ich in so einem emotionalen Zustand bin. Und das hilft. Es macht es nicht weg, aber zu wissen, dass dein Hirn in der Lage ist, dich selbst zu verarschen und dass du in solchen Situationen dir selber nicht so viel Glauben schenken solltest, wie du gerade denkst, dass du solltest, ist hilfreich, um davon ein bisschen Distanz zu bekommen und es so ein bisschen aus so einer Metaperspektive zu sehen. Und dann schreib sie von mir aus auf oder red mit jemandem drüber. Manchmal hilft es auch, je nachdem, wie der Freundeskreis ist, wenn du gerade brauchst, dass dir jemand sagt, dass du ein liebenswerter Mensch bist. Auch das kannst du von deinen Freunden einfordern.
Absolut. Und wie gesagt, manchmal ist so ein heftiger Schmerz so ein krasser Herzöffner und bietet wirklich auch die Chance, alles zu transformieren. So wie Romy gesagt hat, irgendwie, the wound is the place where the light enters you. Und wenn alles gerade schon so offen, wenn die Wunde schon so offen klafft, kannst du auch gucken, ob du nicht Hilfe holst. Und das Ganze zu deinen Gunsten transformierst. Ja.
Ja. Aber ich finde, das Allerwichtigste ist erstmal, sich selbst Zeit zu geben.
Genau, das ist später. Ja, ja.
Und zu fühlen.
Ja, ja. 100%.
Und wenn man dann so langsam wieder klarkommt und das Gehirn wieder normal funktioniert, es ist die Erwartungshaltung, die man an sich selbst hat, ist manchmal ein bisschen absurd.
Ja, ja, absolut.
Wenn man sein eigenes Gehirn verstanden hat und sein Nervensystem, dann hat man diese Erwartungshaltung irgendwann nicht mehr. Weil dein Hirn kann gerade nicht.
Ihr lernt euer Hirn zu verstehen bei Human Foundation, Leute. Ne? Ich wollte es nochmal sagen. Erzähl weiter.
Ja, Link findet ihr unten. Aber dein Hirn kann gerade nicht. Du kannst von deinem Hirn und von deinem Nervensystem solche Dinge nicht erwarten, wenn es gerade in so einer Situation ist. Ja,
absolut. Absolut.
Und das wiederum schafft auch weniger Stress und weniger Scham in solchen Situationen. Deswegen Zeit nehmen, Freunde instruieren, was sie jetzt zu tun haben und was du brauchst. Und zwar nicht, was sie denken, was du jetzt brauchst, sondern was du sagst, was du jetzt brauchst. Und wenn du es nicht weißt, findet es zusammen raus. Distanz schaffen, Zeit nehmen, in Ruhe verarbeiten, Gefühle fühlen. Und wenn es dann langsam anfängt, besser zu werden und das Hirn ist langsam wieder in der Lage, andere Dinge zu machen, als Schmerz zu empfinden, dann kann man anfangen zu reflektieren, dann kann man anfangen, ja, vielleicht ist er bis dahin dann hoffentlich auch ausgezogen, die Wohnung ein bisschen umzudekorieren, damit man nicht ständig in jeder Ecke alte Erinnerungen sieht, neue Tapete, paar neue Dekosachen, neuer Geruch. Geruch ist immer sehr, sehr gut fürs Nervensystem und für neue Erinnerungen. Neue Duftstäbchen, ätherische Öle, I don't know. Ein bisschen Veränderung schaffen, damit das nicht mehr eure Wohnung ist mit den ganzen alten Erinnerungen und den ganzen alten Geistern sozusagen, sondern dass ein bisschen neues Leben da reinkommt und es zu deinem Zuhause wird.
Ja.
Und dann Dinge tun, die dir gut tun.
Und wenn ihr keine Kinder habt, dann lass mal ein paar Wochen einfach mal keinen Kontakt haben.
Ach so, ja. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Ja, auf jeden Fall.
Ja, also dass du wirklich absolut keinen Kontakt mehr hast. Bitte entfolg ihm auf Instagram. Nein, du musst nicht sehen, was er macht. Vielleicht copt er seine Sachen, indem er jeden Tag feiern geht oder irgendwas. Weiß ich nicht, aber es egal wie. Es wird dir in dem Zustand nicht gut tun, seine Stories zu verfolgen. Auch nicht mit deinem Fake-Account. Deswegen tu mir den Gefallen, tu dir den Gefallen vor allem. Und entfolge ihm oder mach erstmal alles auf stumm, wie auch immer. Ne, vielleicht seid ihr auch nicht im Streit auseinander, sondern bitte, leg alles auf stumm in der Hinsicht und mach es für dich.
Ja, ohne Kontakt gibt es keine Entwöhnung. Das muss gestoppt werden. Und du musst auch nicht entfolgen, um es nicht mehr zu sehen, weil für manche ist dieses Entfolgen ja so ein Kindergarten-Ding.
Ja, weißt dann du? Halt einfach stumm
schalten. Ja, das wissen aber viele nicht. Viele denken, entweder muss ich entfolgen oder ich sehe es halt. Du musst nicht entfolgen. Du kannst auch einfach sein Konto stumm schalten, sowohl die Beiträge als auch die Stories. Und dann bekommst du einfach nichts mehr angezeigt.
Ja.
Gar nichts. Was sehr, sehr hilfreich ist. Weil ständig wieder alles zu sehen und damit konfrontiert zu werden und sein Gesicht immer zu sehen, ist auch keine Distanz.
Nein.
Das ist die größte goldene Regel. No contact.
Ja.
Kein WhatsApp, kein Instagram, kein Stalken, kein nix, kein Kontakt.
Sofern du keine Kinder hast.
Ja. Und sofern alles geklärt ist, was die Trennung betrifft. Also, ne? Ja. Was die neue Wohnung betrifft, wenn er jetzt noch irgendwie einen Schlüssel hat oder der braucht irgendwelche Sachen oder so. Ist was anderes. Aber kein, wie geht's dir? Kommst du klar? Warum hast du das gemacht? Kein, wir diskutieren jetzt noch monatelang hin und machen wir nicht.
Nope.
Ja. So, ich glaube, ich hoffe, das war ein hilfreicher Liebeskummer-Exkurs.
Ja.
Und fühl dich von uns gedrückt. Auf jeden Fall.
Genau, sehr.
Und alle anderen, die gerade auch Liebeskummer haben, dürfen sich auch gedrückt fühlen.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch.
Ja.
Ihr Süßen. Ihr findet alle Informationen zu besagtem Kurs unter dem Video, wollte ich gerade sagen. Was für ein Video? Unter dem Podcast in den Shownotes. Und wir hören uns nächste Woche wieder. So machen wir das.
Bis dann. Tschüssi.